Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey, hi und hello zu einer neuen Folge Digitale Provinz. Mein Name ist Anne Wiehahn, ich bin Podcast-Redakteurin und spreche jeden Monat über die digitale Entwicklung in ländlichen Räumen. Und zu Beginn dieser Folge stelle ich euch direkt mal eine Frage. Kennt ihr schon die digitalen LandpionierInnen? Wenn nicht, dann werdet ihr sie im Verlauf dieser Folge kennenlernen, denn heute soll es um ein Policy Paper gehen, das eben genau diese LandpionierInnen veröffentlicht haben. Die Truppe hat sich vor circa einem Jahr zusammengeschlossen und innerhalb von mehreren gemeinsamen Workshops Politikempfehlungen für eine progressive Provinz entworfen. Und das Ergebnis könnt ihr euch mittlerweile durchlesen. Ins Leben gerufen wurde die Initiative übrigens von drei Personen: Frederik Fischer, einer unserer Digitale Provinz Voices, Heidrun Wuttke, sie ist Leiterin der Projekte Dorf Zukunft Digital und Dorf Gesundheit Digital im Kreis Höxter, und Mario Wiedemann, er ist Projektleiter für das Projekt Smart Country bei der Bertelsmann Stiftung. Und mit Heidrun und Mario spreche ich in dieser Folge über das fertige Paper, ihre Vision einer progressiven Provinz und wie es jetzt nach der Veröffentlichung weitergehen soll. Ja, und wie eben schon erwähnt, der Inhalt des Papers, der stammt ja von den digitalen LandpionierInnen. Aber wer ist das denn eigentlich genau, Heidrun?
Naja, ganz am Anfang waren es eigentlich ein loses Netzwerk von Expertinnen, die sich über die konkrete praktische Arbeit kennengelernt haben, zum Beispiel auf dem Zukunftsforum im Rahmen der Grünen Woche oder bei Veranstaltungen, wo wir festgestellt haben, was uns alle zusammenbringt, ist eigentlich, dass wir vor Ort bereits im ländlichen Raum Projekte umsetzen, zusammen mit den Menschen vor Ort, und dabei eigentlich auch recht erfolgreich sind, und dass wir diese Blaupausen gerne miteinander teilen würden, weil wir sie für so relevant halten, dass sie tatsächlich auch mit einfließen können in gewisse, ich sag mal, Verwaltungsprozesse, Politikprozesse. Und wir haben festgestellt, dass es sich auch lohnt, nochmal einzumischen aus der Praxis, weil doch viele Studien und Gutachten von Stiftungen, Wissenschaftseinrichtungen formuliert worden sind. Das ist wichtig und richtig. Aber ich glaube, so diesen spezifischen Blick aus der Praxis, das ist so das Besondere, was uns zusammengeführt hat.
Und wie kann ich mir das vorstellen, Mario? Wer seid ihr? Also wie viele seid ihr? Aus welchen Rubriken kommt ihr?
Ja, also wir sind eine ziemlich bunte Truppe, würde ich sagen. Wir haben einige Personen aus der Forschung dabei, aus Leibniz-Instituten zum Beispiel, aus Stiftungen, also wir, die Bertelsmann-Stiftung, sind koordinierend mit dabei. Wir haben aber auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt dabei, Stiftung Digitale Chancen. Dann haben wir aber auch viele Personen dabei, die in den vergangenen Jahren, ich sag mal so on the ground, kommunale innovative Projekte umgesetzt haben, die jetzt vielleicht gar nicht irgendwie institutionell gebunden sind, die sich aber dadurch auszeichnen, dass sie den ländlichen Raum mit neuen Ideen voranbringen. Und all diese Personen, die jetzt so aus unseren Netzwerken kommen, aus Heidruns Netzwerk, aus meinem, und der dritte Initiator, Frederik Fischer, auch sein Netzwerk haben wir natürlich angezapft. Und all diese Leute wollten wir einmal zusammenbringen und dann dieses ganze Erfahrungswissen bündeln und ja auch nach außen kommunizieren, vor allen Dingen mit Adressatpolitik.
Das klingt ja aber auf jeden Fall, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, aber dass ihr auch irgendwie so eine Art Vision habt. Und diese Vision oder diese Ideen, die ihr da gebündelt habt, die habt ihr jetzt in so ein Paper reingepackt. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie dieses Paper aufgebaut ist, beziehungsweise wie kam es dazu, dass ihr jetzt gesagt habt, wir müssen das verschriftlichen?
Als wir uns das erste Mal getroffen haben, war so der ländliche Raum plötzlich neu im Fokus. Und plötzlich, nicht nur durch Corona bedingt, gibt es so diese Renaissance des ländlichen Raumes. Plötzlich ist es auch wieder Thema in der Stadt. Also nicht nur Vorteile vor sich herzutragen, sondern tatsächlich die Überlegung, kann ich dort leben und arbeiten? Wie entwickelt sich eigentlich das Leben in den Städten? Ist es noch mein Ding? Dann die Entwicklung der Breitbandinfrastruktur machte neue Arbeits- und Lebensformen möglich. Und es standen plötzlich kreative Orte, also auch von Leuten, die aus der Stadt im ländlichen Raum plötzlich angekommen waren. Und es gab dieses Megathema Gesundheits- und Klimaschutz, was ja für viele auch so eine Art Motivation ist, sich mit dem ländlichen Raum ganz neu auseinanderzusetzen. Und ich glaube, diesen Schwung wollten wir auch gerne mitnehmen, aufhören, in Stereotypen übereinander zu sprechen, sondern einfach zu merken, boah, es gibt total viele Städter, die das auch spannend finden, das Potenzial, diese Ideen, diese Kreativorte anzugehen und tatsächlich den ländlichen Raum mitzugestalten. Und ich glaube, dadurch ist auch so eine Debatte entstanden. Das war einfach ein sehr günstiges Zeitfenster, das sich da geöffnet hat. Und wir haben eben gemerkt, das entsteht unheimlich viel in der gesamten Bundesrepublik. Also jetzt nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern überall sind Menschen am Werkeln und hinterlassen Spuren und setzen tolle Ideen um mit den Leuten vor Ort. Und das hat uns eigentlich so ein bisschen inspiriert, diese unterschiedlichen Akteure, die ja alle an ganz unterschiedlichen Punkten und Orten agieren, auch zusammenzubringen mit ihrem Praxiswissen.
Ja, auch ich habe das Gefühl, dass noch nie so viel und so intensiv über die ländlichen Räume Deutschlands gesprochen wurde wie jetzt. Die digitalen LandpionierInnen haben sich also genau den richtigen Moment ausgesucht. Und was ich besonders gut an der Aktion Policy Paper finde, ist, dass Heidrun, Mario, Frederik und alle anderen Beteiligten interdisziplinär gedacht haben und die verschiedensten Aspekte in das Paper einfließen lassen haben. Zum Beispiel New Work, Mobilität, Breitband, Ehrenamt, Baukultur, also ganz viele Dinge, die die Menschen in und um die Provinz beschäftigen und bewegen. Mario, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr habt gesagt, das ist ein Policy Paper. Ihr wollt konkrete Forderungen, Ideen, also Forderungen klingt vielleicht jetzt ein bisschen härter, aber ich weiß nicht, wie ihr es formulieren würdet, an die Politik richten. Aber an wen genau? Weil wir haben ja ganz unterschiedliche politische Strukturen, die man anspricht, gerade wenn es um Förderung geht oder um Landentwicklung. An wen richtet sich das konkret?
Du hast eine interessante Differenzierung aufgemacht zwischen Forderungen und Empfehlungen. Ich würde tatsächlich auch differenzieren. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt jeden einzelnen dieser Punkte als Forderung begreifen würde, sondern tatsächlich als Empfehlung. Mhm. Weil es ein riesiger Erfahrungs- und auch diverser Erfahrungsschatz ist der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und es muss nicht zwangsläufig so sein, dass sich jeder unserer Teilnehmerinnen jede einzelne Empfehlung zu eigen macht. Aber das ist eben dieses gebündelte Wissen, was wir hier versammelt haben. Und Adressaten ist im Großen und Ganzen Politik und Verwaltung und das auf allen Ebenen.
Also von der Bundesregierung bis zu Kommunalverwaltung?
Richtig. Also wenn es jetzt um Fragen geht, wie setze ich jetzt Transformationsprozesse in einer Kommune um, zum Beispiel indem ich Innovations- und Moderationscoaches habe, dann ist das etwas, was sich natürlich an die kommunale Ebene richtet. Wenn es aber um Fördermittel geht, mehr investive Schlüsselzuweisungen für Kommunen, dann ist das eine Empfehlung, die sich auf Landesebene oder auf die Landesebene bezieht. Wenn es darum geht, endlich die weißen Flecken bezüglich Breitband- und Mobilfunkabdeckung zu tilgen, dann ist das natürlich was sich jetzt eher an die Bundesebene richtet. Also insofern differenzieren wir da nach den unterschiedlichen Themen und wer da Adressat ist.
Und natürlich ist das auch, ich sag mal, ein Moment, den wir natürlich auch für uns verspürt haben. Wir haben ja durch den Regierungswechsel jetzt auch sozusagen eine neue Herangehensweise. Ministerien sind neu zugeordnet, Digitalisierung ist neu sortiert. Früher war das auf sehr viele Ministerien aufgeteilt. Wir hoffen natürlich auch, in dieser Aufbruchphase mit eintreten zu können, dadurch, dass wir uns eben auch bemerkbar machen, mitgestalten können. Und wir merken natürlich auch, dass durch die Förderprogramme, die jetzt laufen, Smart Region, aber auch Smart Cities, eben sehr viele Regionen an diesen Förderprogrammen beteiligt sind und sich gerade über ihre Zukunftskonzepte, über ihre Digitalstrategie auch Gedanken machen. Und wir glauben einfach, und das weiß ich aus meinem Erfahrungsschatz, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Blaupausen, die wir aus der Praxis heraus entwickelt haben, eben auch für andere verfügbar zu machen, weil sie sich nämlich auf genau die gleichen Wege machen und sich genau die gleichen Fragen stellen. Und insofern hat Mario natürlich total recht. Also wir fordern eigentlich weniger, sondern es sind halt Empfehlungen, die immer auch basieren eben auf dem Hier und Jetzt und dem, was wir erfahren haben, Erfolgsfaktoren unserer Arbeit.
Also kann man das vielleicht so ein bisschen so sagen, okay, weil vielleicht die Politik und auch die Verwaltung, also dieses ganze Konstrukt, lange geschlafen hat, nehmt ihr das jetzt in die Hand?
Das würde ich so nicht unterstreichen. Ich glaube einfach, es gibt unterschiedliche Dynamiken. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum haben gemerkt, wenn sie nicht aufstehen und zum Beispiel globale Themen wie Digitalisierung selbst anpacken, dass sie dann ein Stück weit auch als Orte abgehängt werden. Sie haben ja gemerkt, dass es eine Renaissance des ländlichen Raumes gibt. Die Neubaugebiete sind plötzlich vollgelaufen. Sie haben gemerkt, Mensch, es tut sich wieder was. Es gibt Zuzug, es ist interessant, wie wir leben und vielleicht auch, welche künftigen Arbeitsmöglichkeiten wir anbieten können. Ich glaube eher, dass das sozusagen zusammengebracht werden kann, auch durch unsere Empfehlungen. Also weil natürlich auch die Verwaltung spürt, zum Beispiel durch das Online-Zugangsgesetz, dass sich viel ändern muss, Stichwort digitales Rathaus, dass beides zusammen auf Augenhöhe tatsächlich stattfinden muss, um eben die Zukunft des ländlichen Raumes auch zu gestalten. Und ich glaube, das ist ein Miteinander. Nur, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich, weil sie kleinere Einheiten sind, schneller vorangehen können. Und sie sind ja auch so eine Art Experimentierlabor. Und das ist ja auch so spannend. Sie können ja Dinge erproben mit einer Leichtigkeit in einer überschaubaren Gruppe und können so auch Empfehlungen an Politik und Verwaltung in ihrem Landkreis, ihrer Kommune geben, die dann wiederum aufnehmen können und dann in Gesetzgebung auch umsetzen. Also Idealfall ist es eigentlich, dass diese beiden Tempi irgendwie miteinander korrespondieren und man gemeinsam läuft ins Ziel.
Und Heidrun hat da einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den, dass es nicht darum gehen darf, irgendwelche Beschlüsse durchzuboxen und LandbewohnerInnen überzustülpen, sondern dass die positive Veränderung, die Weiterentwicklung der Provinz auch intrinsisch, also von innen heraus erfolgen kann und muss. Die Basis hierfür sind aber Digitalstrategien, die eben entwickelt werden müssen, anhand derer die Menschen vor Ort dann mitgestalten können. Aber natürlich in Kooperation mit LokalpolitikerInnen und der Verwaltung. Dabei ist es übrigens auch ziemlich hilfreich, dass einige digitale Landpioniere politisch aktiv sind oder politische Ämter innehaben. Mario zum Beispiel ist unter anderem Politikwissenschaftler. Außerdem dabei ist Marian Schreier, er ist Bürgermeister der Stadt Tengen in Baden-Württemberg. Und auch Thomas Kralinski ist dabei, er ist der Staatssekretär des Landes Brandenburg. Und vielleicht kommen euch die letzten beiden Namen schon bekannt vor. Beide waren nämlich bereits in unserem Podcast als Gäste von unserer Voice Frederik Fischer zu hören. Die Links zu beiden Folgen packe ich euch in die Shownotes. Mario, ihr habt in eurem Paper, schreibt ihr über die progressive Provinz. Das ist ja also erstmal eine wunderbare Alliteration, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wie kann ich mir das vorstellen, beziehungsweise wie würdet ihr als digitale LandpionierInnen eine progressive Provinz beschreiben? Was gehört da für euch rein?
Ich glaube, dass das vor allen Dingen eine Frage des, und da fällt mir nichts Besseres ein, als das englische Wort des Mindsets ist. Mhm. Also, dass in einer progressiven Provinz so ein bisschen die Gegensätze aufgehoben werden, die man sonst zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum aufmacht. Also, dass auch aus der Provinz heraus ganz tolle Innovationen, vor allen Dingen soziale Innovationen entstehen können. Die digitalen Innovationen, die Tools, die entwickeln sich dann vielleicht schon eher in den Agglomerationsräumen, aber die sozialen Innovationen, da bin ich ganz zuversichtlich, dass das schon passiert und dass das auch weiterhin auch dank der Digitalisierung passieren wird. Ich muss zu dem Begriff selber noch sagen, dass wir den jetzt nicht erfunden haben. Den haben wir dem Berliner Zukunftsinstitut entlehnt. Aber auch dort heißt es eben, dass vor allen Dingen so eine Frage des Mindsets ist. Also Mut zur Veränderung, Offenheit, sowohl für neue Ideen von Alteingesessenen, aber auch für Ideen von Neuzugezogenen. Auch der Wille, etwas gestalten zu wollen und den Wandel gestalten zu wollen und den nicht nur zu erleiden, sondern ja, so proaktiv Neues anzugehen und alle einzubinden und ja, Selbstbewusstsein auszustrahlen. Also darunter würde ich eine progressive Provinz verstehen.
Und dieses alle mitzunehmen, das ist ja auch ein Bestandteil eures Papers. Dieser inklusive Gedanke, alle gemeinsam in der Provinz, sage ich mal. Heidrun, was sind da eure Gedanken dazu?
Na, als mir das Papier durchlas, dachte ich, gerade bei den Gremien, die ich so kenne, wie die besetzt sind, ist es ja doch oft, dass das entweder tradiert ist oder hauptsächlich männlich. Und wenn man da mal inklusiv denkt, müssten eben auch, ich sag mal, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, viel mehr junge Leute beteiligt werden. Also das wäre schon so eine Idee, dass man sozusagen auch alle die, die und natürlich auch Neubürger. Also die haben es ja ganz besonders schwer, in so Gremien hineingewählt zu werden und tatsächlich auch dort ein Standing zu finden. Also das gibt es ja Gott sei Dank im ländlichen Raum immer mehr, diese Willkommenskultur, also sozusagen nicht nur eine Rückholagentur, wo man Menschen, die früher mal da war, wieder versucht zurückzugewinnen, sondern es gibt ja tatsächlich auch mittlerweile so eine Art Service, wenn man einen Kindergartenplatz sucht, wenn man eine Arbeitsstelle sucht oder vielleicht auch der Wunsch nach Coworking Spaces, der Menschen in den ländlichen Raum lockt. Also das finde ich total spannend, dass eben auch so ganz tradierte Vereinssitzungen, Vereinsvorstände, dass das tatsächlich nochmal neu und anders gedacht wird. Und dass eben auch die Lebensentwürfe, die ja tatsächlich diverser geworden sind und nicht nur in der Stadt. Also das ist ja auch ein Klischee. Also auch im ländlichen Raum gibt es mittlerweile viele Menschen, die eben nicht das traditionelle, ich sag mal, Vater-Mutter-Kind-Modell mit Eigenheim leben wollen, sondern es gibt das Bedürfnis nach kleinen und größeren Wohnungen, nach Gemeinschaftswohnungen, nach generationsübergreifendem Miteinander. Und es ist inzwischen so vielfältig, dass man tatsächlich auch, ich glaube, unglaublich davon profitiert, auch so Dorfgemeinschaften nochmal neu zu denken. Also nicht nur das Tradierte bewahren, das finde ich immer ganz stark im ländlichen Raum und da kann man wirklich auch aus der Stadt von lernen, so dieses Gemeinschaftsgefühl, was über die Jahrhunderte eigentlich gewachsen ist, aber eben doch auch immer wieder auch Neues reinzulassen und zu integrieren. Und ich glaube, diese Stärke hat auch der ländliche Raum.
Sehr wichtiger Aspekt, denn gerade bei Beteiligungsprozessen zur Gestaltung ländlicher Räume geht es um Repräsentation und Teilhabe. Denn kleinere und größere Kommunen bestehen ja eben nicht nur aus männlichen, weißen Menschen, sondern sind vielfältig und das sollte sich auch in den Rollen der EntscheiderInnen widerspiegeln, finde ich. Das Paper der digitalen LandpionierInnen, das ist nun fertig und bereit von euch allen und hoffentlich auch der Zielgruppe, also PolitikerInnen und Menschen in der Verwaltung, gelesen zu werden. Was ich mich aber noch gefragt habe, ist, wie geht's denn jetzt nun weiter? Was sind die nächsten Steps?
Das ist eine ziemlich gute Frage, die wir noch nicht komplett ausbuchstabiert haben. Also klar ist, dass wir jetzt erstmal diese Empfehlungen, die wir haben, auch gerne in die Welt hinaustragen wollen. Dass wir natürlich gerne auch mit der Politik darüber reden und sagen, hier, das sind unsere Erfahrungen, das sind unsere Empfehlungen, wie man das besser gestalten könnte, wie man die Förderung des ländlichen Raums besser gestalten könnte. Wie Heidrun schon sagte, haben wir auch erkannt, dass es für uns selber auch ein Riesengewinn ist, Teil dieser Gruppe zu sein. Wir haben uns jetzt erstmal sehr darauf fokussiert, dieses Paper fertig zu bekommen, weil dazu muss man halt auch sagen, dass, ja, wie viel sind es jetzt geworden? 35, 40 Seiten zustande zu bekommen auf der Grundlage der Expertise von 20, 25 Personen, ist halt schon auch eine Riesenherausforderung. Das hat auch gut über ein Jahr gedauert, alles. Und insofern sind wir jetzt froh, dass wir diesen Schritt erstmal gemacht haben und werden uns aber jetzt ganz zeitnah auch austauschen in der Gruppe, wie wir weitermachen. Und Ziel ist jetzt natürlich erstmal Kommunikation mit verschiedenen Interessensgruppen und vor allen Dingen der Politik.
Und ein bisschen Aufsehen erregen.
Genau, im besten Falle etwas Wind erzeugen. Aber wie ihr vorhin ja auch schon festgehalten hattet, also das Thema hat Konjunktur und da sind wir ganz zuversichtlich, dass wir mit den Empfehlungen auch interessierte Abnehmerinnen und Abnehmer finden können.
Genau, wenn ich noch vielleicht ergänzen darf, ich glaube ganz wichtig, Mario, das siehst du sicherlich auch so und da waren wir uns ja einig, wir sind keine geschlossene Einheit. Also wir verstehen uns nicht als Netzwerk, was sich einmal gegründet hat und jetzt immer im Prinzip in gleicher Formation fliegt, sondern wir sind ganz offen für weitere Expertinnen, die im ländlichen Raum tätig sind und freuen uns da auch auf den Austausch. Und das wäre natürlich ganz wunderbar, auch wenn wir vielleicht auch noch mit jetzt parallel erscheinenden Studien, Gutachten, Papers in Verbindung kommen. Ich weiß, dass zum Beispiel auf EU-Ebene gerade neue Richtlinien für Smart Country erstellt werden. Die sind auf mich zugekommen, ob ich da mitarbeiten kann. Also insofern gibt es gerade ganz viele Parallelstränge und ich wäre einfach total glücklich, wenn wir einer dieser Parallelstränge wären und dass wir tatsächlich auch an diesen aktuellen Themen dranbleiben. Aber wie gesagt, eben nicht als Closed Shop, sondern immer im Kontakt auch mit anderen, um einfach auch Teil einer, sage ich mal, großen Bewegung zu sein. Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich über den ländlichen Raum und deren Zukunft Gedanken machen.
Und das war auch ein Gedanke, den Heidrun, Mario, Frederik und die anderen LandpionierInnen bei der Planung und Umsetzung des Papers hatten, nämlich sichtbar zu machen, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich dem Thema der ländlichen Entwicklung widmen, die sich einsetzen für ihre Kommunen, ihre Dörfer, die mit Klischees aufräumen und als BeraterInnen für Politik und Verwaltung fungieren. Und ich bin mir sicher, wenn wir den Erfahrungsschatz dieser Menschen weiterhin bündeln, dann sind wir doch nicht zu übersehen. Dann muss sich doch was tun. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Und wenn ihr nach dieser Folge jetzt sagt, in das Paper, da würde ich mich gerne mal reinlesen, mal reinblättern, dann checkt auf jeden Fall unsere Shownotes, dort packe ich euch den Link rein. Ich finde es auf jeden Fall großartig, was Heidrun, Mario und Frederik da auf die Beine gestellt haben und möchte mich an dieser Stelle nochmal explizit bei Heidrun Wuttke und Mario Wiedemann bedanken für die Zeit und den exklusiven Einblick ins Paper, noch bevor es offiziell veröffentlicht wurde. Und wenn auch ihr aktiv für den ländlichen Raum, für eure Kommune werden wollt oder es bereits seid und euch vernetzen und gemeinsam gestalten wollt, dann freuen wir uns über eure Post. Gern per Mail an digitaleprovinz@korrekturnachoben.de oder über unsere Social Media Kanäle Twitter, Instagram und LinkedIn. Abonniert diesen Podcast auch gerne, um up to date zu bleiben und empfehlt uns weiter. Damit unterstützt ihr uns und unsere Arbeit für eine progressive digitale Provinz. Unsere nächste Folge gibt es dann wie immer in 2 Wochen. Diesmal dann mit unserer Voice Tobias Kremkau hinter dem Mikro. Und bis dahin wünsche ich euch eine fabelhafte Zeit und sage wie immer, macht's gut, habt's schön und bleibt digital.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und LinkedIn oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.